So, willkommen beim Bierdorfer Podcast 115, Sie hören jetzt die Signatur und da ist sie schon. Prost. Also es begrüßt sich der Horst und es ist sonst niemand da, was mich ein bisschen nervt, aber vielleicht kommt der Harald noch. Es ist jetzt windig und wird bald regnen, ich befinde mich im Innenhof des alten AKH. Und vorher habe ich gerade zwei Wepper vertrieben, aber das hat mir jetzt nichts genutzt, weil jetzt wird es bald stürmen und die Soundqualität wird trotzdem voller Störgeräusche sein. Okay, worum geht's heute? Ich kann kurz berichten, was ich heute vorhabe zum Erzählen. Ich möchte zwei Bücher rezensieren, nämlich French Children Don't Throw Food von Pamela Druckermann und The World is Flat von Thomas L. Friedman. Ansonsten habe ich nicht allzu viel erlebt. Es folgt ein Interview mit Gerhard Finkert, das ist der Autor von Quereinstieg. Und der hat, ich habe schon im letzten Podcast erwähnt, einen kleinen YouTube-Film gemacht, um seinen Roman über Politik, nämlich der Quereinstieg, zu promoten. Und vielleicht kommt ja noch da Harald und erzählt uns was von Smart Home. Und zu guter Letzt gibt es Bitcoin-Update, also das Inhaltsverzeichnis vom aktuellen Bitcoin-Podcast. Ja, unter Linux News kann ich berichten, nämlich ein Spiel, das ich über gekickstartet habe, nämlich Legends of Atreus. Genaue Titel bitte nachschlagen auf den Homepage, auf der Shownotes-Seite. Das wurde jetzt released für Kickstarter, auch in einer Linux-Version. Und ich habe es zusammengebracht, die zu starten. Das Ganze ist so ein bisschen World of Warcraft mäßig. Es hat einen Multiplayer-Teil, den ich auch noch nicht ausprobiert habe. Ich war nur beim Singleplayer-Teil. Und wie soll ich sagen, man sieht von schräg hinten seinen Held oder seine Heldin, die man relativ gut customizen kann. Die rennt in einer schön gerenderten, sehr bunten Fantasy-Welt herum. Wenn man die Kamera dreht, sich immer dynamisch mit. Wenn man zu nah an einer Hauswand steht, dann zuckt die Kamera aus und man sieht plötzlich ganz groß den Rücken der Heldin oder sowas. Und ja, man muss Schwert kämpfen oder mit anderen Waffen kämpfen und Missionen erfüllen. Die Missionen sind genauso, wie man es von World of Warcraft oder ähnlichen Spielen gewohnt ist. Also bringe mir 5 Rüstungen oder schlage 2 Bodentrolle. Und dazu wird man dann immer in andere Gebiete geschickt, wo diese Missionen zu bewältigen sind. Die Kämpfe, muss ich sagen, spielen sich wie soll ich sagen, schwer. Es ist nicht hirnloses drauf rumklicken, sondern es ist taktisch herumklicken, allerdings in Echtzeit, was mir normal gar nicht so gut gefällt. Man hat sozusagen einen Aufladebalken, je länger man drückt, desto stärker ist der Schwertstreif, der dann released wird, und man muss auch relativ viel ausweichen und sich wegducken und auch also ständig in Bewegung bleiben, sonst wird man niedergeknüppelt von den Gegnern. Da ich mein Computer schon ein bisschen fast zu schwach ist von der 3D-Leistung, passiert es mir, dass ich klicke und irgendwo in die Luft schlage und plötzlich sind 2 Gegner tot, weil anscheinend in der Zeit, die ich nicht gesehen habe, weil sie mein Computer nicht hat rendern können, habe ich die erledigt. Und ich habe auch ein bisschen gebraucht, um die erste Mission halbwegs erfüllen zu können. Oh, ich sehe, der Harald kommt. Jetzt bessert sich meine Stimmung. Also so viel zu Legends of Atreus. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es sollte eine Demo geben, die man sich reinziehen kann. Und ja, für Leute, die unter Linux Native eben gern solche Spiele spielen, kann ich das durchaus empfehlen. Und ich begrüße Harald Bichler. Jawohl. Servus, Harald.
Hallo, Horst.
Hallo. Gratuliere, dass du zum Bierdorfer Podcast kommst. So. Es geht weiter, ja?
Ja.
Zieh schon mal ein Bier. Das ist nur du anfängst. Was soll ich erzählen?
Heiß.
Ja, es war urheiß in Wien.
Ja, ich habe was zum Erzählen. Mhm. Und zwar...
Hast du was Schönes mitgebracht?
Ich kann was erzählen über Roboter in Schulen.
Sehr gut, bitte erzähl mir was über Roboter in Schulen.
Und dann kann ich später noch erzählen, ich habe ein Git-Problem.
Sehr gut. Gut, dann kann ich dazwischen rein eines meiner 2 Bücher rezensieren. Erstmal Robert an Schulen. Ist das ein Heise.de-Artikel, den du
gelesen hast? Das ist ein Heise-Artikel, den ich heute gelesen habe.
Aus der aktuellen CD, oder?
Warte mal.
CD, ja.
Heft 17.
Aus CD 2013, Heft 17. Wir zitieren korrekt.
Und zwar geht es da um den Artikel Roboter machen Schulen.
Ja.
Neue Ideen und Hilfsmittel für den Technikunterricht.
Sehr gut, ja.
Da wird auch recht gut allgemein drauf eingegangen, über Robotik in Schulen. Dass es dazu Festivals gegeben hat.
Ja.
Aber man eben verabsäumt hat, auch die Lehrer einzuladen.
Okay, ja.
Jetzt hatten sie immer Probleme, wie bekommen wir die Roboter in die Schulen? Die Schüler waren begeistert, nicht die Lehrer hatten keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich wollen sie nicht ersetzt werden von so einem Roboter, ne?
Ja, da wird in den Artikel eingegangen.
Ja.
Da gibt es einen Roboter, der Englisch lernt, den Schülern.
Lehrt, also unterrichtet. Lehrt,
ja, unterrichtet. Und über Gesten versucht es interessanter zu machen.
Mhm.
Und da gab es auch einen Versuch dazu. Da wurden an den Kindern EEG-Elektroden angeschlossen. Und immer wenn die Kinder eingeschlafen sind oder knapp davor waren, hat der Roboter gewisse Gesten gemacht. Und daraufhin stieg wieder die Aufmerksamkeit. Und mit einem Feldversuch habe ich festgestellt, dass von 16 Fragen mit Gesten 9 richtig beantwortet wurden. Ansonsten nur 6,3.
Ja, emotional gelernt durch herumfuchtelnden Lehrer.
Ja. Und dann kommt man eben zum nächsten Punkt. Am schnellsten und am meisten lernt man, wenn man auch was dabei produziert.
Mhm. Learning by doing.
Learning by doing. Also war dann auch die Idee, wir wollen Robotik in die Schule bringen, also sollen die Schüler auch Roboter zusammenbauen und programmieren. Und da gibt es auch Studien, speziell über die Programmierung von Robotern, dass das unter 10 Jahren nicht so viel Sinn macht.
Okay, ja.
Also die haben Probleme davor, komplexere Abläufe zu verstehen und umzusetzen.
Okay.
Und zwar speziell auch zu formulieren, wie Text oder in Anordnungen, in grafischen Anordnungen.
Also eher für ab der Volksschule, Ende Volksschule, Anfang Gymnasium dann oder Anfang Hauptschule geeignet.
Ich würde sagen, vielleicht ab vierter Volksschule frühestens oder eben ab den vierten Schulen. Und dann wird auch auf einige Roboter eingegangen, die es eben gibt. Da gibt es zum Beispiel der Gesten. Mit dem Gestenversuch ist ein Roboter aus Südkorea, der 2011 entwickelt worden ist. Ich suche gerade, ob es da irgendeinen Kreis oder was gibt, sehe ich jetzt nichts. Dann gibt es ein interessantes Projekt aus der Schweiz. Das ist nämlich ein Open Source Roboter.
Okay.
Der Roboter Timio 2. Der Vorteil ist, man kann sich alle Pläne und Schaltpläne und auch Gehäusepläne downloaden. Oder so einen Roboter kaufen.
Okay.
Als Bausatz. Das ist nämlich gar nicht so teuer. Der kostet, glaube ich, 100 Euro ungefähr. Oder 90 Euro.
Dann kann man ihn selber aufrüsten.
Dann kann man ihn selber bauen.
Mhm.
Ja. Dann gibt es noch den Niobi-Roboter. Ist ein fitter Roboter-Bausatz. Allerdings muss man da relativ gut löten können.
Okay.
Der kostet nur 50 Euro.
Mhm.
Und dann wird eben dann darauf eingegangen, dass eben zuerst die Lehrer geschult werden müssen, was natürlich eine gewisse Herausforderung ist, weil die haben keine Zeit, kein Interesse, speziell in Österreich.
Ich nehme an, der Artikel ist jetzt nicht speziell auf Österreich eingegangen.
Da ist es Deutschland.
Ja. Also das war jetzt deine Anmerkung.
Das haben wir noch nie gemacht. Ne?
Du verkennst die moderne Pädagogik, Harald, in den halben Jahrhundert, seit du das letzte Mal in der Schule warst oder so, hat sich da jetzt sicher eine ganz neue Generation von Lehrern breit gemacht, die da voll dafür sind.
Ja, mich ergreift das Grauen. Bei den jungen Pädagogen in dem Kindergarten, wo meine Kinder sind, gibt es so komische neue Sachen wie, ja, das Kind isst, wann es will, nur unser Kind isst nie, vorher hat es immer gegessen. Das isst nicht, wenn es will, sondern Zeit, weil das will spielen. Ne?
Ah, okay, ja.
Und früher
hat es
eine Jausenzeit gegeben. Ja. Da haben sich die Kinder hingesessen, gemeinsam gejausnet. Jetzt, na, das Kind isst, wenn es Hunger hat.
Super.
Und das soll ganz neu und toll sein.
Mhm. Super Überleitung, wir hatten ein schönes Buch zu dem Thema.
Und ich hoffe, dass Lehrer und Pädagogen wieder mehr an die Zukunft denken. Und hoffentlich viele Pädagogen gibt, die auch viele Sachen machen aus Enthusiasmus. Weil ich glaube, die Bezahlung kann es nicht sein.
Ja.
Speziell in Österreich ist es ein bisschen beamtenmäßig für die ausländischen Hörer. Ne?
Und was, also wenn sozusagen deine Kinder in einer Schule wären, wo ein Lehrer mit ihnen so Roboter basteln würde, würdest du dich freuen?
Ja, auf jeden Fall.
Und was hoffst du, dass die Kinder dann davon lernen würden?
Ihre Spielsachen selbst zu bauen. Und nicht alles zu kaufen.
Damit senkst du ja dann das Bruttoinlandsprodukt.
Nicht unbedingt. Dann sagt er nämlich, Papa, ich brauche einen 3D-Drucker.
Ach so, und den will der Papa
eh. Papa, ich brauche eine Sperrholzplatte. Papa, okay. Ich möchte das Fräsen nicht mit der Laubsäge machen.
Habe jetzt einen ganz schrecklichen Verdacht über deine innerfamiliären Einkaufsstrategien.
Ja, früher sägte man mit der Laubsäge, heute mit dem Laser. Ne? Mhm.
Echte Männer brauchen dieser Cutter, ne?
Natürlich.
Passt.
Das richtige Spielzeug für den Sohn, ne?
Genau,
ja. Ja, auf jeden Fall, das mit den Robotern finde ich sehr interessant. Mhm.
Also du kannst empfehlen, diese CD zu kaufen oder zumindest einen Artikel dort zu lesen.
Ja, CD. Ich schau mal.
Ist das nicht die CD, wo so drauf steht Windows irgendwas, so gelbe?
Nein.
Mhm. Andere CD?
Ja, dann wird noch eingegangen auf den Lego Mindstorm.
Okay, ja, und was sagst du zu dem?
Naja, dass halt relativ teuer ist. Mhm. Und das ist eben das Problem, dass viele kommerzielle Roboter eben eine Preisschwelle erreichen, wo halt speziell auch in Schulen Nein gesagt wird. Und dort ist das Limit schon bei 100 Euro. Mhm. Die haben kein Geld.
Aber das wäre dann gerade bei so selber Zammlöt-Robotern wieder bekämpfbar, weil die ja billiger sind ein bisschen.
Ne? Ja, Nachteile, man muss halt löten können.
Mhm. Aber gerade HTL könnte das ja machen. Ne?
Oder HTL könnte das machen.
Oder Schule mit Werkunterricht. Ne?
Ja, aber man bringt damit aber die Robotik nicht in die breite Masse. Mhm. Sondern wieder nur gewisse Fachrichtungen. Und ich glaube aber, dass man durch Programmierung von Robotik auch der Allgemeinheit etwas näher bringen könnte.
Oder auch durch das Zusammenlöten von Gegenständen, wenn du das schon in der Schule schon lernst, weil viele müssen sich ja selber beibringen, wenn sie es nicht gerade eine technische Ausbildung haben. Mhm. In dem Zusammenhang, es gibt von Mitch Altman ein sehr schönes Comic-Heftel, Smoldering for Kids, glaube ich, also Löten für Kinder. Und er macht auch immer so Löt-Workshops auf so im MetaLab zum Beispiel und in Camps. Das kann man auch frei downloaden, ist sehr, sehr nett. Ja, gehst du Flugmodus bitte?
Ja,
ich sollte das eigentlich auch machen. Gute Idee eigentlich. Ja, eine schöne Story habe ich noch. Nämlich, ich bin über ein Humble Bundle, da sind immer so Spendenbuttons da drauf, wo dann steht, ja, wenn du diese Software kaufst, wird so und so viel davon gespendet an die Organisation. Und eine davon war Barfoot College, also die Barfußschule. Ich habe mir das angeschaut, das ist ein Typ in Indien und der hat auch einen super TED-Talk. Den kann man sich anschauen, den Talk. Und es gibt auch eine 50-minütige Dokumentation über sein Werk, die ist auf YouTube einsehbar. Und da habe ich mir dann auch reingeschaut und war super begeistert. Und da geht es darum, dass einfach einer, 1965 glaube ich, ist er direkt von der Uni in ein indisches Dorf gegangen und hat dort halt mit den Dorfbewohnern so Gräben gegraben und so. Und also praktisch seine ganze Karriere in den Sand gesetzt, weil er wissen wollte, wie es in einem armen Dorf in Indien zugeht. Und hat dann mit den Dorfbewohnern gemeinsam halt gearbeitet und da sehr erstaunliche Entwicklungshilfeprojekte aus dem Boden gestampft. Aber sein Prinzip war halt, das auch, was die Dorfleute wollten, sie wollten keine Akademiker von auswärts haben, sondern möglichst das eigene Wissen nutzen, also von unten sozusagen. Und sie haben zum Beispiel eine Schule, die komplett Solarenergie versorgt ist und eine steinige Gegend halt begrünt und so, wo die anderen Firmen gesagt haben, da wächst nichts mehr, und er hat halt die alten Leute im Dorf gefragt, was da früher gewachsen ist und so. Auf die Sache. Und der hat eine sehr schöne Sache jetzt, der lädt Frauen, und zwar Großmütter aus aller Welt ein, also aus Afrika und Kambodscha und Jordanien und so, die dürfen, ich glaube, wie war das, 30 Tage oder 60 Tage oder so, in Indien in dem Dorf leben, und da werden sie ausgebildet auf Löten und Elektronik, und zwar für ein ganz spezielles Gerät, nämlich für eine kleine Solarlampe. Die bauen es dann aber auch selber zusammen. Also mit einer Batterie und Lampe und oben so Solarzelle. Das andere ist so ein Solarkocher, das ist praktisch ein riesiger Parabolspiegel, der ganz fein ausgerichtet ist und dann eine Pfanne erhitzt. Und ich glaube, noch irgendein Wassergerät oder noch ein elektrisches Gerät. Diese Sachen machen es dann. Servus, Florian, hallo.
Hallo, wieder kein Mikrofon.
Wieder kein Mikrofon. Und die, ja, und die gehen dann zurück in ihre Länder und bilden dort weitere Großmütter aus. Und dann hast du sozusagen ein Großmama-Schulungssystem. Das dürfte recht gut funktionieren. Ja, Barfoot College, ja.
Das klingt ja gut.
Ja, auf YouTube anschaubar, ist in den Shownotes verlinkt. Also ich kann nur sehr empfehlen, diesen Film auf YouTube reinzuziehen, 50 Minuten. Der handelt von einer Jordanierin, die halt mit viel Aufwand dann nach Indien fliegt und ist von der Regierung gesponsert und saust der Mann, macht natürlich nur lauter Probleme und lügt und liegt auf der Matratze faul herum und ganz schlimm. Männer, allerschlimmste, ne? Und, aber sie schafft es dann und emanzipiert es. Also nicht nur, dass der lernt, Solarsachen zu machen, sondern sie wird sich halt auch noch ziemlich dabei. Du brauchst einen Öffnendings. Ich habe nichts. Der Schlüssel.
Schaffe ich
lauter Techniker und wir kriegen kein Bier auf. Okay. Jo. Okay. Was ist das da? Aha, wir hören ein regelmäßiges Kindergeschrei. Wir klingen ein bisschen komisch. Bravo Florian, du hast dein Bier geöffnet.
Wir gratulieren.
Wir gratulieren. Prost.
Prost.
Prost, Florian. Florian, hast du irgendwas zu berichten?
Ja, was Technisches oder was schöner Leben?
Alles. Oder man ist verteilt auf zwei. Ich muss dazwischen noch zwei Bücher einbringen.
Dann fange ich mal mit dem Technischen an.
Ja.
Es gab ja jetzt die tollen Skandale. NSA und so weiter.
Prism. Prism und das Lauschen. Und
genau.
Wir werden belauscht.
Prism, Tempora, wie sie alle heißen.
Endlich hört uns wer zu.
Ja, ich war auch so froh. Ja.
Wir als Podcastler schätzen das sehr, dass Amerika uns zuhört.
Ja.
Absolut, ja. Achso, magst du da sitzen? Oder?
Ja, ich weiß nicht. Praktisch wäre es schon.
Ja.
Da war es in der Mitte.
Oder? Ja, passt. So.
Organisatorische
Aufwand. Achso, war es in der Mitte, okay. Ja, furchtbar, ja. Jetzt hören alle da,
wir bauen gerade das Studio.
Ja, genau, ja. Also wir sitzen jetzt zu dritt auf einem Parkbankerl. Okay, also es gab diese Skandale, du bist der Flugmodus, oder?
Ja, ja.
Okay, ja.
Ja, es gab diese Skandale, deswegen wäre vielleicht mal wieder gut zu erwähnen, es gibt ja die ganzen Krypto-Partys und so. Mhm. Und für die Leute, die nicht dort waren und mal ein paar Wörter hören wollen, was sie so nachschauen könnten, was sie dagegen tun können. Es gibt ja Tor.
Mhm. Verschlüsselungssoftware?
So, Anonymisierungsdienst. Mhm. Also, basiert auf Verschlüsselung, aber...
Sorry, mein Fehler, ja.
Und es gibt John Doe.
John Doe?
John Doe, ja. Das ist auch sowas Ähnliches von irgendeiner Uni in Deutschland, glaube ich, entwickelt. Sie machen ein anderes System mit zentraleren Knoten.
Mhm.
Was aber zu Problemen Probleme verursachen kann. Ich habe jetzt erst wieder auf einer Mailingliste gelesen, es gibt bei John Doe zum Beispiel die Strafverfolger-Schnittstellen. Das heißt, wenn die wollen, können sie in Zukunft verschiedene Verbindungen einfach abhören und sagen, alles, was sie zu dem
Damit
Ziel kommt.
Damit ich das richtig mitkriege, das ist eine Anonymisierungssoftware mit Schnittstelle zu Strafverfolgern,
genau.
So wie Skype.
So ungefähr, ja.
Also deswegen. Jemand, der anonymisieren will, aber dabei nicht unangenehm auffallen will.
Ja, also okay. Sie haben sich zwar gewehrt und weiß nicht was Prozesse geführt, aber nachdem sie halt irgendwie ein deutsches Unternehmen sind oder sowas in die Richtung, wurden sie verpflichtet. Dass sie zwar nicht verdachtsunabhängig, sondern nur bestimmte Ziele zum Beispiel. Wenn sie sagen, da ist jetzt ein verdächtiges Forum, dann werden wir das einmal überwachen und alle, die anonymisiert zugreifen, gleich mit. Das kann man mit Tor eben umgehen. Da kann jeder seinen eigenen Knoten aufbauen, da hat man keine zentrale Stelle und keine zentralen Abwehrmechanismen. Aber es gibt dort natürlich auch einige Probleme. Das heißt, wenn jemand wirklich sehr viel vom Netz überwachen kann, was ja anscheinend funktionieren würde mit den ganzen NSA-Sachen, kann man auch wieder rausrechnen, wenn auf der einen Seite irgendwo ein Paket reingeht oder so viele Pakete so viele Pakete pro Sekunde, die so groß sind, auf der anderen Seite kommt etwas Ähnliches raus, kann man ungefähr hinschätzen, dass das die Person war. Also darauf sollte man halt aufpassen. Und zu dem Thema gab es jetzt auch gerade eine Ankündigung von IPFire, das ist eine Distribution für Firewall.
Ja.
Die wollen jetzt auch direkt Tor unterstützen.
Ah, okay.
Das heißt, man hat seine Firewall und kann dann direkt auch Tor-Noten drin laufen lassen.
Tor hat noch keine direkte Hintertür zu Geheimdiensten.
Tor kann so einen nicht so einfach einbauen, weil da könnten Leute draufkommen, das ist ja offen und von der Community.
Mit Open Source kannst du wirklich keinen Start machen, ne?
Nee, es ist schwierig. Es wird schon funktionieren, wenn du dich anstrengst, aber so einfach ist es nicht. Ja, das war es im Grunde eh schon von dem Thema. Ich wollte es nur mal anreißen. Weiß vielleicht jemand, wann die nächste Krypto-Party wieder ist? Sollte auch mal.
Nein, aber wir können den MetaLab-Kalender verlinken.
Sollten wir noch weiter dazu?
Sicher drinnen. Zum Thema Verschlüsselung. Wie machst du das, wenn du mit deiner Frau reden willst, ohne dass deine Kinder mitkriegen sollen, was du gerade ihr sagst? Hast du da so eine Art eheliche Geheimsprache entwickelt?
Nein.
Wie zum Beispiel, es ist zu laut und das heißt dann, eins von den Kindern muss jetzt ins Bett gesteckt werden oder so?
Gar nichts. Wir sind da vollkommen offen, open source.
Okay. Ja.
Und wenn wir was reden, was die Kinder nicht hören sollen, dann warten wir, bis sie schlafen gehen.
Ach so. Okay. Ja, und wir begrüßen das Störgeräusch der Woche. Das
der ist
der
NSA?
Christopher Hutzlauber. Nein, der führt, der fliegt zum Markt.
Ja, das ist nur Tarnung.
Also, ja.
Die Überwachungsdrohne war das.
Okay. Apropos Tarnung, man kann ja auch Sinn von Wörtern total umdeuten. Ne? Zum Beispiel sagen, ich finde konservative Parteien gut, weil sie sich für die Sicherheit des Bürgers einsetzen. Das heißt in Wirklichkeit, wir bereiten jetzt einen. Also kannst du deine eigene Geheimsprache entwickeln, wenn du andere Leute mitmachen. Und dann kannst du total offen kommunizieren, verschlüsselt.
Es gab irgendwo mal einen Bericht, wo das angeblich machen.
Echt?
Nicht verschlüsseln oder so, sondern einfach nur Sätze machen, die einfach umbringen.
Also es aber gar schon gäbe in der Drogenszene. Wo da schleusen sich eben dann Leute ein, lernen diese Sprache und dann wieder entschlüsseln.
Wobei, diese Keywords sind dann aber auch wieder kritisch, weil es wurde, glaube ich, einer gleich mal verhaftet, weil er in einem seiner Artikel zwei Wörter verwendet hat, die auch in irgendeinem Bekennerschreiben verwendet wurden. Und er deswegen verdächtigt wurde, gleich einmal Terrorist zu sein und wurde überwacht und eingesperrt und nachher, wo er wieder freigelassen wird, wurde noch ein bisschen überwacht.
Das kommt eh in diesem schönen deutschen Videofilm, so YouTube-Video vor, über Überwachung, der so in einem Zeichentrickstil gemacht, wie
genau,
von
Royal Science Academy.
Wird verlinkt.
Ziemlich ganz viel ganz auf 10 Minuten.
Ja, also wirklich sehr viel über die aktuelle Überwachungsdebatte verdichtet auf circa 5 Minuten oder 10 Minuten und er hat immer so mit einem Marker auf einem Whiteboard gemalt und das dann wieder wegwischt. Also du hörst ihn reden und gleichzeitig siehst du seine Comicfiguren, die er malt. Schaut. Also recht gute Technik.
Ja, ich meine, man sollte irgendwie ein offenes Projekt gründen, weltweit, eine Szene, Überwachung der Überwacher. Ja? Das heißt,
wir lauschen zurück.
Nicht wie WikiLeaks, die eben versuchen, Dokumente zu veröffentlichen, die sie irgendwie legal oder illegal, je nachdem Betrachtungsweise, bekommen, sondern einfach wirklich recherchieren in einem offenen System, wer überwacht wen und wie können wir das Ganze publik machen.
Ja. Wobei das ja.
Weil wenn die Überwacher eine Software schreiben können, um sie zu überwachen, dann kann das die offene Gemeinschaft auch. Ja. Indem sie Server zusammenhängt, den Rechenzentren, Server mietet, sich an die Backbones hängt, analysiert. Ja.
Wenn man
versucht,
da müsste man die Internetprovider.
Da müsste man die Internetprovider zum Beispiel irgendwie mit ins Boot holen, dass man überhaupt den Zugriff hat an der Stelle. Weil nur wenn man ein Rechenzentrum hat und einen Server dranhängt, da kriegt man nicht die Pakete von anderen Leuten mit.
Ja, aber wenn es die NSA kann, kannst du die offene Gemeinschaft auch.
Naja, die NSA hat Zugriff auf die Internetprovider und auf die Unterseekabel. Als normaler Mensch kannst du jetzt nicht runtertauchen und dein Unterseekabel anzapfen.
Warum nicht?
Ja,
es gibt auch die Open Source Gemeinschaft, die Raketen baut und Satelliten ins All schießt. Ja, warum kann ich das nicht?
Naja, sobald du da mal runtertauchst, bist du schneller verhaftet als sonst was.
Ja, warum die NSA nicht? Die machen es ja auch illegal in Europa.
Ja, aber die verhaften es nicht. Das ist der Unterschied.
Ich meine nur.
Es hat ja schon einen Sinn, dass du irgendwie. Dass sie es nicht erlauben, dass man einfach so bei irgendwie Hauptleuten irgendwie den Glasfaserkabel nach Amerika oder so irgendwie einfach so dazukommt und da was machen könnt, weil du gehst ja mal runter und kappst das Kabel, das ist ja nicht so gut.
Ja. Sondern es gibt auch viele Dinge, die man eben positiv bewirken kann und ja, wenn man die Sinne dafür schärft, dass es einfach nicht okay ist, ja, und genügend Menschen auf der Welt der Meinung sind und das weitertragen, dann wird sich was ändern.
Ja, was man aber zum Beispiel einfach noch machen könnte, es gibt ja einen möglichen Provider oder Anbieter von Diensten wie Twitter oder so, die immer, wenn irgendwelche Sachen gesperrt werden oder irgendwelche Überwachungen angeordnet werden oder ähnliches, das auch öffentlich machen, wo was wäre. Das heißt, wenn man diese Daten mal zusammentragen würde, um zu sehen, in welchem Ausmaß das eigentlich allein die Sachen sind, die bei Providern angefragt werden und dann öffentlich machen, dann kann man sich dann noch irgendwie die Dunkelziffer dazu denken. Aber das alleine wird schon wahrscheinlich ziemlich viel sein, was man einfach so nachschauen kann, welche Fälle es gab. Und auch bei so Sachen wie Zensur.
Da sieht man wieder, zentralistische Systeme verführen gewisse Organisationen und Menschen, andere über andere Macht auszuüben. Ne?
Ja, und es war ja eigentlich nicht die Idee vom Internet so allgemein, dass man das wieder zentrales Sachdienste hat nur und sonst nicht. Das ist alles zentralistisch. War ja nicht die Grundidee damals. Mhm. Hat sich irgendwie falsch entwickelt.
Ja, aber man kann es ändern.
Ja, wollte viel dezentrales Sachen. Mhm. Mehr Jabber verwenden statt Skype.
Funkfeuer.
Funkfeuer selbst aufbauen. Also wieder eine Stufe noch im Layer drunter.
Mhm. Also eigene Netze entwickeln, eigene Infrastrukturen bauen, sich vernetzen.
Ja, aber die Dienste, dezentrale Dienste nützen dann nichts mehr, wenn sie dann das Internet komplett abbrennen.
Kleine Roboter bauen, die untereinander ein Mesh-Netzwerk aufbauen und die dann zum Beispiel umfahren lassen.
Es gibt schon Software, die das über Handys macht. Das sind irgendwie über Handys, dann sind sie diese Software und dann kannst du ein Mesh-Network zwischen Handys aufbauen. Cool. Nur die Reichweite wird ja nicht so super sein und der Akku von dem Handy hält dann auch nicht lang.
Aber das tut meiner auch nicht, ohne dass er ein Mesh-Netzwerk aufbaut.
Okay, naja, dann rechne ich das noch rein. Wenn du ein Mesh-Netzwerk hast, dann eine Stunde ist er leer.
Jo.
Jo. Ja, so viel jetzt einmal zur Überwachung.
Wo du geschimpft hast über dein Kind im Kindergarten, das keine regelmäßigen Essenszeiten hat, sondern wo es heißt, das darf essen, wann es will.
Ja, ich bin halt persönlich der Meinung, Kinder brauchen Struktur. Und ich erlebe momentan in dem Kindergarten, wo sie sind sehr viele junge Pädagoginnen, die meiner Meinung nach zu wenig Struktur vorgeben. Und speziell ihr Mittagessen einnehmen, gemeinschaftlich ihr Frühstück einnehmen und solche Fixpunkte gegeben werden. Und nicht ich höre, naja, das Kind darf jetzt essen, wann es will. Oder in dem Kindergarten, wo sie sind, gehen sie relativ selten ins Freie, was ich sehr schade finde. Und in den Schulen kommt jetzt die Turnstunde pro Tag. Im Kindergarten sollte eigentlich die Stunde im Freien kommen. Ja? Da fängt schon mal an. Und dann wundern sich alle, warum die Kinder dick und fett werden. Und die Lebensmittelindustrie macht munter weiter und verfüttert Fett statt Nahrung. Ja? Mhm. Und da wird nichts dagegen unternommen, die Schuld wird den Kindern gegeben und den Eltern anstatt der Lebensmittelindustrie. Wenn ich gesunde Nahrung produziere für die Menschen, dann werden sie nicht dick. Und man versucht jetzt eben, die Schuld den Opfern zuzuweisen, anstatt denen, die es verursachen. Das ist auch so ein typisches Beispiel für die verdrehte Welt heutzutage. Natürlich ist eine gesunde Nahrung unbequem. Ja. Ich muss sie teurer produzieren, kann nicht so viel verdienen. Und billige Nahrung, ja, da lasse ich viel Geld machen. Nur fällt uns das irgendwann am Kopf, weil eben das Reparieren dieser Fehler sehr, sehr viel Steuergeld wieder kostet. Das muss irgendwann einmal wieder repariert werden. Im Spital dann, wenn derjenige dann Gefäßerkrankungen kriegt, mit 30 arbeitsunfähig wird oder mit 40.
Oder wenn er schon vom Militärdienst untauglich ist und man muss dann teure Drohnen kaufen statt billige Grundwehrdinger.
Ja, oder Herzschrittmacher, die man dann die ein Problem haben, weil sie einen Bug haben.
Also da ist vor kurzem einer von ein Hacker ist gestorben.
Hacker ist gestorben, weil?
Warum wissen sie noch nicht? Gibt es noch
dazu? Achso, der war vor Vortrag halten sollte.
Genau, der hat so Sachen gemacht wie Lücken in Insulinpumpen aufzeigen und Herzschild machen und
so. Das hat seiner Gesundheit nicht gut bekommen.
Ja, das weiß man noch nicht, was da wirklich war. Vielleicht hat er in seiner eigenen Insulinpumpe rumgespielt oder ich weiß es nicht.
Seinem eigenen Herzschrittmacher.
Ja. Riecht nach Verschwörung.
Ne? Ich bin rot.
Ja, das ist immer, es kommt sicher wieder Verschwörung drauf, aber ja. Ich glaube, das war ja sogar beim Yam-Entwickler, gab es ein paar, die gleich mal eine Verschwörung draus machen wollten, warum der vom Auto angefahren wurde. Es stand auch nicht im Artikel, ob er überhaupt sein Licht aufgedreht hatte in der Nacht.
Ich muss dazu sagen, Yam ist dieser Pizza-Zulieferdienst, oder?
Das Yam ist dieses Paketmanagement vom Paketmanager, den, ich glaube, SUSE und ähnliche RPM-basierte Diskussionen verwendet haben oder verwenden. Sowas wie apt-get, nur für RPM.
Meinst du nicht Yast? Hier dann aber das
Setup-Tool. Ah, Yast ist ein Config.
Okay.
Buah, Ding.
Okay.
Nicht das böse Wort sagen, Yast.
Na gut, dann tue ich jetzt ungefragt eine Buchrezension da rein, dann. Ihr unterbrecht mich einfach, wenn es zu langweilig wird, ja.
Michel, das sind diese analogen Dinger, oder?
Ja. Aus toten Bäumen gemacht.
Gibt es den Buch als E-Book?
Ich vermute es.
Na, dann darfst du gleich.
Ist aber schlecht für die Umwelt, mit so Bäumen umbringen und so.
Okay, ja. Also nicht, dass irgendwen interessiert, aber der Titel ist French Children Don't Throw Food. Also französische Kinder schmeißen nicht mit Essen herum. Und es geht um eine Amerikanerin, die in Paris ihre kleinen Kinder großzieht. Und ihr fällt dann unangenehm peinlich auf, dass ihre eigenen Kinder sich ständig schlecht benehmen in Restaurants. Und auch die von den amerikanischen Freunden, wenn die eingeladen werden, grüßen es nicht und krabbeln unterm Tisch und beißen die Gastgeberin ins Bein.
Machen
und
das nicht alle auf. Kinder?
Eben nicht, französische Kinder nicht. Ja. Und nur so unerzogene Geschroppen. Und sie kommt dann halt drauf, dass französische Mütter halt ihre Kinder anders erziehen. Und dann fragt sie mal, wie macht sie das? Und die sagen, na, ganz normal und können uns nicht genau benennen, was sie anders machen. Und sie recherchiert dann halt und tut da wissenschaftlich recherchieren und mit urviel Kinderpädagogen reden. Und dann fährt sie mal wieder zurück nach New York und rennt dort auf Kindergeburtstagen rum mit ihrer Kleinen und beobachtet, wie dort die Leute sind, die jeden Kindererziehungsmode-Trend immer sofort nachmachen, weil halt New York ganz hip ist, und dann geht es wieder zurück nach Paris und schaut, wie es dort läuft. Und ihre Conclusio ist auf jeden Fall, dass die französischen Mütter, kann man sagen, oder überhaupt die französische Gesellschaft sehr viel richtig macht bei der Kindererziehung. Also das schlägt sich nieder in so Gesundheitsstatistiken und Babysterblichkeit und so Ländervergleich, also das sind weniger übergewichtig und bla bla, und allgemein gesünder. Und sie meint, das Erste, was schon extrem gut machen, ist, dass sie ihre Kinder von früh an, also ich glaube innerhalb der ersten 6 Wochen, trainieren sie es, dass sie es durchschlafen lassen. Und zwar einfach, indem sie es nicht ans Schreien sofort hingehen und schauen, was es hat, sondern halt einmal schauen, wie lange es schreit und abwarten, ob es nicht nach ein bisschen Schreien wieder weiter einschläft. Und das trainieren sie halt schon schrittweise. Also sie gewöhnen das Kind dran, dass es auch ein bisschen allein zurechtkommt. Und angeblich führt das dazu, dass nach 3 Monaten, das ist die Zeit, wo die meisten französischen Frauen wieder arbeiten gehen, nach der Schwangerschaft, dass die dann in der Nacht durchschlafen.
Ja, wir haben da unsere eigene Taktik für unsere Kinder. Und zwar? Das hat bei allen Vieren funktioniert. Nein, nicht chemische Waffe, sondern wir haben von Anfang an versucht, dass das Kind erst um 12 frühestens schlafen geht. Um Mitternacht. Und speziell in der Zeit vor Mitternacht, also ab 9 wach ist.
Aha, damit es müde wird.
Damit es müde wird und dann mit mir, also mit den Eltern um 12 oder 1 schlafen
also,
geht.
Also dass es sich an euren Rhythmus anpasst.
Dass es zumindest am Anfang 3 Stunden nach Mitternacht schläft.
Ja. Okay.
Und wenn man das ein paar Wochen macht, das Kind gewöhnt sich recht rasch dran.
Und dann habt ihr alle einen Schlaf sozusagen.
Alle unsere Kinder haben nach 3 Wochen durchgeschlafen.
Mhm, super.
So, wo sie vom Temperament anders sind. Ja. Wir haben 2 Kinder, die wollen nicht schlafen, also untertags, und die anderen 2 wollten schlafen.
Okay, ja.
Das haben wir bei allen 4 gleich gemacht und bei allen 4 hat das funktioniert.
Super.
Also wichtig ist die Zeit zwischen 9 und Mitternacht, versuchen die Kinder nicht schlafen zu lassen. Mhm. Und das funktioniert bei uns zumindest. Ne. Das muss man aber wirklich von Anfang an probieren.
Okay, und dann beobachtet die Autorin halt in dem Buch noch andere Sachen, die in Frankreich halt anders sind als in den USA, wie sie es gewohnt ist, zum Beispiel, dass viel mehr Wert auf Essen gelegt wird, schon in der Crèche, also in der staatlich geförderten Krabbelstube, kriegen sie urgute Menüs und so, und wird urviel Aufwand betrieben, um die Kinder halt jedes mögliche Essen, was in Frankreich halt als normal gilt, auch so, die Kinder dazu zu dressieren, dass sie, oder dazu zu führen, dass sie den Geschmack kennenlernen von verschiedenen Gemüsen und so, nicht einfach nur das Essen, was sie spontan gern wollen. Und sie sagt halt, dadurch sind wir dann später auch gewohnt, verschiedene Sachen zu essen.
Das ist das nächste rote Tuch im Kindergarten. Man hat keinen Einfluss mehr, was die Kinder dort essen.
Das heißt, die leben von Ketchup dort, oder?
Naja, ich bemerke halt, dass ich fertige Nahrung, ja, die man so halb kaufen kann, ihnen besser schmeckt als wirkliche Nahrung.
Ja, ja, da ist ja auch viel Geschmacksverstärker drin.
Ja, das Mögliche, ne? Und sie bekommen natürlich ein Essen im Kindergarten, wo man nicht genau weiß, wo es herkommt.
Ja, ja.
Und wenn wir dann gesunde Sachen kochen,
spuckst du
es auch. Nämlich die gleichen Gerichte, ja, nur halt aus dem Bioladen, ja, oder eben selbst gezüchteten Sachen, das schmeckt ihnen nicht so gut.
Und du musst dann halt diese Industriegeschmacksverstärker und Chemie dazu kaufen und draufstreuen wie Gewürz. Ne,
dass sie das, ja, ja, und da gibt es eben auch die Theorie, die angeblich schon überprüft worden ist, mehrfach, dass eben dieses Geschmackslernen, was darf ich essen und nicht essen darf, eben ab dem Monat, wo sie dann feste Nahrung zu sich nehmen, gebildet wird.
Ja, und wenn du es denen und da beibringst, Fertigfood ist gut, ne?
Ja, genau, da wird eben gelehrt, dass es gut, ja. Dass Kinder ab 5 Jahre in die Kindergarten gehen müssen.
Das ist nur ein Jahr.
Ja, das ist nur ein Jahr, ja.
Ja.
Aber warum bitte?
In Frankreich kriegst du das ab, was war das? Ab einem Jahr oder so, glaube ich. Also diese Crash.
Ja, das müssen, ist von 0 bis 3. Du musst das in Kindergarten
gehen. Dort reißen sie sich drum.
Bei uns musst du es, ja. Das ist Pflicht.
Jo, aber ich glaube, das bringt deine Kinder nicht um, dass ein Jahr in den Kindergarten gehen. Sie müssen ja auch 8 Jahre in die Schule gehen.
Schon, aber du musst dich plötzlich familiär an gewisse Zeiten halten. Das Kind darf nicht unaufgefordert nicht kommen. Das heißt, du kannst nicht mehr in den Urlaub fahren, wann du willst. Du musst die Kinder in den Kindergarten geben, der ist ja nicht umsonst. Ja? Das wird so vermittelt, dass umsonst ist, aber der kostet einen Haufen Geld. Obwohl er angeblich umsonst ist. Ja? Du musst ja viele Sachen extra zahlen.
Also
ich zahle den gratis Kindergartenplatz. Ich bin in gratis Kindergartenplatz, das kostet 100 Euro. Also 80, 80 Euro.
Was ist das dann? Extra Aktivitäten?
Da steht dann oder? Sonderpädagogische Leistungen, Mittagessen.
Optieren sozusagen?
Nein. Mhm. Also die Plätze kosten trotzdem 80 Euro ungefähr. Und bei 4 Kindern merkt man das schon.
Okay,
ja. So viel zum Thema kostenloser Kindergarten.
Ja, also da macht die Stadt mit viel Aufwand gratis Kindergartenplätze und dem Herrn Harald ist das, er hat immer noch was zu melden. Ne?
Natürlich.
Ja, wirklich. Manchen Leuten kann man es nicht recht machen.
Nein, man kann es nicht recht machen.
Okay.
Jetzt kommt der nächste, also der erzählt ein Buch fertig.
Nein, tut nur. Das ist eh lustig. Nein, oder ich erzähle ein bisschen weiter und unterbrichst
mich dann. Okay, ja. Du wolltest ein Buch erzählen.
Aber nein. Und ja, am Schluss schließt sie halt ab, dass auch das französische Schulsystem ein bisschen relaxierter ist und die Erwachsenen dort allgemein viel relaxierter mit den Kindern sind. Und sie sagt, es wird dann sozusagen ein Cadre, nennen sie das, ein Rahmen vorgegeben, also was die Kinder machen dürfen und in dem Cadre, also sozusagen Grundgesetze. Und eins ist, dass man grüßt und Danke sagt, also dass man sich anderen Menschen gegenüber gescheit benimmt. Und sonst in dem Cadre dürfen sie dann, sind sie dann recht locker und dürfen machen, was sie wollen. Und sie vergleicht das dann halt, wenn sie mit, sie sagt dann, sie kann im Spielplatz von Paris kann schon sehen, ob eine Mutter amerikanisch ist oder französisch. Weil wenn die Mutter amerikanisch ist, dann rennt sie dauernd ihrem Kind hinterher und dauernd rennt das Kind weg und dauernd muss sie irgendeinen Streit schlichten und dauernd ist sie gestresst und hat keine Zeit und keinen Frieden und die französische Mutter sitzt halt am Parkbankerl und das Kind kann von alleine spielen und kommt zurecht, weil es einfach eine höhere Tendenz sozusagen hat, weil die sehr viel Wert darauf legen in der Erziehung. Und dann erzählt es einige grauslichen Sachen, die habe ich zum Teil selber nicht ganz kapiert. Da geht es um den Begriff Helikopter-Parents, also Eltern, die dauernd ums Kind kreisen. Und sagt, das ist irgendein Trend in New Yorker Bekannten, wo die Kinder die Eltern am Spielplatz dem Kind hinterherlaufen und ständig alles kommentieren, was das Kind macht, damit es irgendwie mehr menschliche Stimmen hört oder mehr mit ihm geredet wird. Und sagen, ja, du bist jetzt auf der Schaukel, ah, jetzt schaukelst du, ja, das gefällt dir. Also so, für mich hat es beim Lesen schon super grauslich geklungen. Aber möglicherweise ist das ein ganz toller pädagogischer Trend und mir fällt halt auf, dass der in Paris nicht vorherrscht, dass die Kinder aber dort trotzdem irgendwie natürlicher wirken und und besser zurechtkommen halt. Und man schließt dann ab mit der Schule, dass die halt, wenn sie in New York einen Schulausflug machen, dann sagen sie, okay, da muss so und so viele Sachen unterschreiben beim Rechtsanwalt, weil was ist, wenn das Kind in eine Pfütze tritt und da ist ein elektrisches Kabel drinnen und dann interessiert sie sich und sie sagt, bei ihrer eigenen Tochter, da war es mit ihrem Zoo und dann hat die Tochter gesagt, ja, da waren wir schon letzte Woche und sie hat es einfach nicht mitgekriegt, weil die einfach das machen und halt ein bisschen lockerer sind in der Beziehung. Ja, also mir, obwohl ich keine Kinder habe, mir hat das Buch recht gut gefallen. Ich habe gedacht, man kann also von meinen Bekannten, die ich habe, die Kinder habe, kann man österreichische Eltern so einordnen, die sind in Wien so zwischen Amerika und Paris. Also nicht ganz so locker, aber auch nicht ganz so hysterisch wie die amerikanischen. Aber ich denke mal, jeder, der das liest, erkennt sicher irgendwelche Bekannten und wie die mit ihren Kunden umgehen. So viel dazu.
Ich kann nur jedem empfehlen, Kinder zu bekommen.
Ah, okay.
Es ist auch lustig, eine Lebenserweiterung. Außerdem braucht man Kinder.
Ach so.
Ja. Also hopp, hopp, an die Arbeit.
Okay, ich beeile mich. Nun gut, ja, ich habe noch ein Buch, aber vielleicht wollt ihr dazwischen was erzählen noch?
Ich hätte noch was Technisches.
Bitte was Technisches, ja.
Meine Erfahrungen mit Git, ich finde Git-Repositor ist ganz toll.
Mhm. Ja, das stimmt.
Wie lange tust du denn jetzt schon Gitten? Du klingst so, als hast du das erst gestern entdeckt.
Na, vor 2 Jahren ungefähr.
Okay, ja.
Aber man lernt da nie aus.
Naja, und ich kann nur jedem empfehlen, sich vielleicht doch ein Buch zu kaufen und zu lesen.
Über Git.
Über Git. Ja. Ich habe früher Subversion verwendet und mir gedacht, ja, mit 3 Befehle kommt man durch. Mhm. Und macht dann irgendwelche Anleitungen nach. Ja. Also,
bei Git jetzt oder bei Subversion?
Bei Git.
Ja.
Die man halt im Web findet. Mhm. Und das ist mir jetzt auf den Kopf gefallen. Ja. Also.
Wie, weil du dich nicht gut auskannt hast, oder?
Ja, genau, weil ich einfach Dinge nachgemacht habe, die irgendwo gestanden sind.
Ach so, ja.
Und das ist nicht so toll. So wie beim Linux installieren, irgendwelchen How-To's folgen, die veraltet vom Halbwissenden geschrieben wurden. Ja.
Also in Ubuntu Foren.
Zum Beispiel, ja. Also...
Das sollst du dich eh nicht rumtreiben, weil dort werden deine Passwörter gestohlen. Ne?
Stimmt, ich habe jetzt einmal wieder irgendwas gefunden auf Google, habe draufgeklickt und nachher kam nur irgendwie Ubuntu Forms ist zu.
Ach so, ja. Passwort gestohlen.
Also ich habe jetzt ein spezielles Problem. Mhm. Ich habe ein Git-Repository und habe dann vor längerer Zeit wollte ich taggen. Mhm. Habe mir ein How-To gesucht für taggen, habe das gemacht.
Taggen ist noch recht einfach.
Es hat recht einfach ausgeschaut.
Ja, Moment, du wolltest dein Git-Repository taggen oder was?
Ja, ein Commit taggen.
Ah, okay, Ja, lass uns.
CD-Artikel. Und hat so ausgesehen.
Was bedeutet das, dass du so kleine Pickeln draufpickst sozusagen?
Ja, du kannst sagen, der Stand gefällt mir, den gebe ich jetzt in eine Nummer.
Von deinem
Version
eigenen.
Version 1.0 oder so.
Version 1.0 und dass man die leicht wieder findet.
Ist technisch dasselbe wie ein Branch im intern, aber wird nicht anders verwendet.
Aha, okay.
Und da habe ich eine Anleitung gefunden von irgendjemandem und habe das gemacht. Mhm. Und das ist einmal nicht weiter aufgefallen. Ja.
Okay.
Und dann haben wir weitergemacht. Und andere
das
Leute,
war dein eigenes Git?
Das war ein Git, ja. Mhm. Verzeichnis. Und mittlerweile ist dann ein halbes Jahr vergangen. Mittlerweile habe ich da dazwischen nur gelesen, oje, das macht man ja ganz anders und ich habe es falsch gemacht. Und hatte eh schon ein schlechtes Gewissen. Ja. Aber bisher ging alles. Und jetzt wollte ich wieder mal updaten. Das heißt, patchen von dem Repository, wo ich es her habe, also wo ich es weggeforkt habe.
Klont, oder?
Ja, bei GitHub heißt das Fork.
Das ist Achso, du hast es auf GitHub auf ein eigenes Ding rüber. Ja, dann ist es Fork, ja.
Ja. Und wollte es wieder von dem Original rüber fetchen. Habe das alles gemacht und siehe da, es dürfte alles gehen, nur alle meine eigenen Sachen in meinem Server-Repository waren nach dem Mergen auf dem Stand vor dem damaligen Stand, obwohl ich nirgends sehe, dass ich nicht auf Master bin. Ja? Ja. Er sagt, ich bin eh auf Master, es ist okay. Nur plötzlich habe ich einen alten Stand in meinen eigenen Territories. Ja? Und zwar sind das 2 Ordner, die im gefetchten Master, wo ich sie habe, die Ordner existieren dort gar nicht, sondern die Sachen, die ich hinzugefügt habe in der Zwischenzeit, sind der alte Stand, ja, vorm Taggen. Jetzt bin ich ratlos, weil ich es mir ja natürlich auch nicht aufgeschrieben habe, wie ich damals getaggt habe. Ja. Also das ist jetzt die Nadel im Heuhaufen suchen. Und jetzt denke ich mal, ich mache einfach von dem Git-Repository ein Target Set downloaden, lösche es,
setzt alles neu auf.
Fork ist neu, spiele meine zwei Ordner neu hinein und dann müsste es wieder neu gehen. Aber es sind halt die Änderungsauszeichnungen an der Version des Fork. Lange Rede, kurzer Sinn. Man sollte sich immer vorher erkundigen, was man hier eigentlich machen möchte und ob der recht hat, der was geschrieben hat.
Aber abgesehen davon gefällt dir das Arbeiten mit Git schon? Oder?
Sehr gut, ja. Also ich kenne nichts Besseres.
Kannst du sagen, was für dich der größte Unterschied ist zu früher, also wie du mit Subversion gearbeitet hast oder mit anderen Tools?
Ja, ich meine, Subversion ist halt dimensional sehr beschränkt. Ja. Das heißt, du checkst was aus, dann änderst was und dann checkst das ein und dazwischen fehlt aber eine Schicht. Das fällt auf, wenn 5 Leute arbeiten. Mhm. Also wenn ich eine Datei auschecke und du eine Datei auschecke und dann checken wir beide ein.
Also wenn wir asynchron arbeiten sozusagen. Ja.
Und du arbeitest ja dann immer eigentlich am Server. Ja? Mhm. Und bei Git aber nicht.
Da arbeitest du einmal auf deiner.
Sondern bei Git arbeitest du einmal, hast eine Zwischenschicht. Das heißt, du checkst das auch einmal zu dir. Dann hast du aber noch eine Zwischenschicht. Das heißt, wenn du dann wieder was hinzufügst, das ist einmal bei deinem Stand hinzugefügt, auf deinem lokalen Computer. Und erst wenn du fertig bist, tust du es wieder zum Server retour. Mhm. Das heißt, du hast eine Zwischenschicht zum Einchecken bei dir, kannst beliebig ein- und auschecken lokal und dann wieder global synchronisieren. Und dieser Schritt ist bei Subversion noch nicht vorhanden.
Wird es wahrscheinlich auch nie.
Man muss auch sagen, sie ist auch älter. Ne?
Natürlich, das ist eine Entwicklungsgeschichte. Ja. Bei CSV war es dann CSV, CVS. Bei CVS
war es noch rudimentärer.
Und ich finde, Git ist jetzt sehr, sehr skalierbar. Mhm. Wie gesagt, meine Erkenntnis ist dann der Nachteil unter Anführungszeichen. Es kann wirklich extrem viel und man sollte sich überlegen, was ein Befehl tut, bevor man ihn eintippt.
Man kann sich mehr hinmachen als bei Subversion.
Ja, man kann sich mehr hinmachen als bei Subversion, weil man eben mehr Kontrolle hat und ich bin root. Ja? Mhm. Ich darf das. Also Selbstzerstörung ist dort erlaubt.
Man darf seine History neu schreiben.
Ja.
Was aber auch sehr praktisch sein kann, wenn man später irgendwann draufkommt, dass man Passwörter eingecheckt hat oder so.
Ja.
Eigentlich sollte man das Ganze schon neu machen. Aber
das bedeutet, Wissende können mit den Befehlen alles wieder reparieren und hinbiegen, dass es wieder korrekt ist. Nur Nichtwissende sind dann verloren, ja? So wie ich jetzt.
Ja, also das Reflog anschauen, dass jeder Commit irgendwo drin und dann, das sind auch die Sachen großteils noch drin, die irgendwo nirgends mehr dranhängen.
Ja, bei mir war es nicht so tragisch jetzt, also ich mache das Ganze neu. Ich meine, jeder, der Linux verwendet, weiß, ich habe mir vorige Woche meinen Computer zerstört, ich setze ihn neu auf. Ja. Und
das hatte ich schon länger nicht.
Ich auch nicht, mittlerweile, aber in der Anfangszeit war das bei mir gang und gäbe, weil ich eben herumprobiert habe und es wissen wollte. Ja. Ich bin rot, ich darf ja das. Ja. Das ist auch nicht tragisch, ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn man Produktivsysteme betreiben möchte, dann sollte man gewisse Vorsicht walten lassen. Ist meine persönliche Erkenntnis.
Ja, ich kann auch gleich noch was kurz an Git anhängen. Ich habe auch wieder einen der tollen Vorteile von dezentralen Source Code Management gemerkt, wo ich am letzten Mittwoch nach Salzburg gefahren bin. 2,5 Stunden in Railchat, es gab WLAN. Aber es hat irgendwie, wenn ich Glück hatte, waren es 10 Kilobyte pro Sekunde, meistens war es im Byte-Bereich.
Okay.
Da hat nichts funktioniert. Aber ich konnte währenddessen arbeiten, habe meine Commits gemacht, habe alles super funktioniert. Ja, wo ich zu Hause war wieder, habe ich es halt einmal hochgepusht und passt. Das ist mal das, was im Subversion nicht funktioniert, auch wenn alle Leute momentan sagen, ja, dezentral brauchst du es eh nicht, weil du hast eh immer Internet.
Ja, eben nicht. Ne?
Aber wenn du mit der ÖBB unterwegs bist, eben nicht immer. Ja. Soll ich gleich noch mal ein schöner Leben-Ding anhängen?
Ja, kurz. Bitte.
Ich war letzte Woche ja nicht da, weil ich ein bisschen zerstört war noch am Sonntag. Wir waren auf der Rax oben, Bertushütte, glaube ich heißt die.
Eine ziemlich frischer Luft, weißt du?
Ja, frische Luft, viel Sonne, heiß, anstrengend,
ja,
aber super. Startet sind wir bei Brein, das ist in der Nähe von Peierbach-Reichenau. Kann man mit dem Zug hinfahren, nachher fährt der Postbus. Dort rauf sind wir, glaube ich, gegangen 4 bis 5 Stunden bis zu der Hütte. Weil wir sind halt erst um 8 in Wien los.
Das heißt, dann in der Mittagshitze raufgekommen, oder?
Naja, das ist nicht so schlimm. Erst war viel Wald und nachher war es eh schon weiter oben, wenn es ein bisschen kühler wird. Das Problem war nur, dass wir wenn wir 4-5 Stunden raufgehen und um 8 losfährt und dann irgendwann erst um 11 oder so wirklich anfängt raufzugehen, ist man halt so zwischen 2 und 3 erst oben.
Ja.
Wir wollten eigentlich noch weiter raufgehen, aber das ging sich halt dann nicht mehr aus. Weil man muss ja noch irgendwie runterkommen. Letzter Bus fährt so um 7 oder so.
Und Hütte war offen und alles?
Ja, es war alles offen. Gab es auch Essen. Wir waren bei der ersten Hütte, haben was getrunken. Sind raufgegangen, haben was gegessen. War ziemlich cool. Kann ich nur jedem empfehlen. Zur Not gibt es auch eine Seilbahn auf der anderen Seite von Arx. Ja, viel Sonne. Trotzdem kein Sonnenbrand. Ich weiß nicht warum.
Viele Leute oben?
Ja, bei der ersten Hütte war es sehr voll. Da gab es halt noch eine Straße daneben. Das heißt, da kann auch jeder mit dem Auto oder sonst was drauf fahren. Das ist langweilig. Bei der zweiten Hütte waren dann, ja, nicht wirklich so viele Leute mehr. Vor allem, weil wir noch recht spät dran waren. Also wo wir raufgegangen sind, sind die meisten eigentlich schon meistens runter und sind nach uns fast keine mehr raufgekommen.
Also du empfiehlst dem gemeinen
gleichen
Nerd auf die Rax zu gehen?
Die Strecke war also von Brein rauf, Schlangenweg, Simovertus Haus, ist von angeblich die Route, die stand schwierig dabei, ist aber als Wanderweg okay, ist jetzt nicht tragisch. Und man hat jetzt keine Leitern oder so, wo man umkratzen muss oder Klettersteige, sondern man kann wirklich wandern. Aber man spürt es nachher noch tagelang.
Okay. Ich habe auch ein schönes Leben Thema.
Bitte schön.
Thema. Ich war vorige Woche in Kärnten.
Ja, du schaust so ganz drahtig und erholt aus und so.
Ja, ja. Und da gibt es ein tolles Bad in Kötschach Mountain, das am Ende des Geilgals. Das kann ich sehr empfehlen im Auto.
Das heißt, im Wald ist das Bad? Oder?
Das ist im Wald das Bad. Ja. Da gibt es einen Bach, der kommt aus der dortigen Schlucht raus und speist zwei Swimmingpools, die aber nicht aus Blech gemacht sind, sondern mit Schilf.
Okay, also so Teiche praktisch.
So Teiche, die aber als, wie sagt man, da biologische Schwimmbecken designt sind. Und bei so Temperaturen nahe der 40 Grad ist es ideal.
Ist ja schon
kühl. Das hohe Becken ist am kühlsten, das rennt dann ins nächste Becken, dann
wärmt
es wieder auf. Und am Schluss ist das sogenannte Kinderbecken, was aber aus einem Schotterstrand besteht. Und in der Mitte kann man schwimmen. Und das Becken ist zweigeteilt mit einer Brücke drüber.
Okay.
Auf der einen Seite der Brücke sind nur Seerosen und Schilf. Und auf der anderen Seite der Brücke ist das Becken. Wo am Ende des Beckens dort auch wieder Schilf ist. Und das war nicht geklort, natürlich, und sehr sauber. Und hat natürlich auch angenehme Temperaturen. Da merkt man auch, die Warntusche gehen dann rein ins Wasser. Dadurch gibt es halt keine überfüllten Becken mit 27 Grad, sondern es hat halt dort 24 Grad.
Okay, ja. Und das ist groß genug zum Schwimmen, die Becken?
Das ist groß genug zum Schwimmen. Es gibt dort noch ein zweites Bad für Leute, die es gern wärmer haben, Kötschach. Das ist eben moderner, würde ich nicht sagen, aber so wie ein herkömmliches Becken mit Chlor und Wasserrutsche und Tamtam. Und ja, ist halt nicht so biologisch. Und man merkt es auch dann, wenn man die Handtücher zu Hause aufhängt oder wäscht und die Badehosen in dem Chemie. Schwimmingpools riecht das eigentlich unangenehm.
Okay,
und in dem natürlichen Becken ist es so, als wäre es in einem See schwimmen.
Und deine Kinder haben schon Präferenzen auf eines oder andere Bad? Waldbad.
Die haben es lieber kühler, spielen lieber dort am Schotterstrand.
Okay, ja.
Und ja, und haben dort ihren Spaß. Die Temperatur ist ihnen egal.
Okay,
mit blauen Lippen, nein, mir ist nicht kalt.
Okay.
Die sind da relativ resistent. Ja, und ich kann das Ihnen jedem empfehlen, sucht euch Bäder mit natürlichen Inhalten. Macht mehr Spaß.
Kinderlulu.
Nein, ich meine jetzt frischem Wasser.
Okay.
Das Wasser wird eben nicht in den Kreis, in den Kreis gepumpt, sondern kommt aus, weiß ich nicht, ein paar Kilometer entfernt ist die Quelle, rinnt einen Bach entlang und der Bach speist eben diese Becken. Und ja. Bei schönem heißem Wetter sehr zu empfehlen.
Ich kann mich anschließen, für Wiener, die nicht bis nach Kärnten fahren wollen, Bad Veslau besuchen. Hat ein sehr schönes altes Bad, wo es praktisch in so einem ganz kalten Mineralwasserbad ist, das direkt von der Quelle kommt. Mhm. Absolut. Ja, ich habe noch ein Buch zum Rezensieren. Wenn ihr keine Themen habt, mache ich das. Okay, bitte.
Weitermachen.
Okay. Ja. Ja, also das Buch heißt The World is Flat von Thomas Friedman, amerikanischer Journalist, Wirtschaftsjournalist. Und das Buch ist schon ein bisschen alt, das hat er ca. 2006 geschrieben und dann die jetzige Auflage, das ist glaube ich 2007, 2008 die letzte Überarbeitung drüber gewesen. Und das merkt man dem Buch auch ein bisschen an. Also es fängt gleich damit an, dass er die Intel-Microsoft-Revolution so toll findet, dass jetzt weltweit alle Computer Word haben und deshalb können weltweit alle Leute dieselben Tools verwenden zum Arbeiten und sind super produktiv. Und dann denkst du, oh. Oder dann, ich meine, das ist jetzt nicht seine Exklusivdummheit, sondern das heißt allgemein oft aus dem anglosächsischen Raum, dass er sich Sorgen machen um Globalisierung, Global Warming. Und ja, und das ist so schlimm und dann die Umwelt und so. Und da müssen wir nämlich also weg vom Öl und so auf Alternativenergie setzen, wie zum Beispiel Nuklear. Ja? Das, aber ich meine, das hört es bei uns eigentlich auch. Also insofern möchte ich das jetzt nicht speziell ankreiden. Und was mir aber gut gefallen hat, ist, er schreibt allgemein über Globalisierung. Er meinte, World is Flat, meint er, dass früher hat viel mehr Hürden gegeben, dass die Leute woanders hinreisen oder Business machen können mit einem anderen Land, war viel schwieriger. Und diese Hürden zwischen den Ländern oder zwischen den Grenzen flachen jetzt immer mehr ein und die Welt wird immer globaler. Und dann bringt er halt sehr viele so Stories von Firmen oder von indischen jetzt Dienstleistern, die einfach ein globales Business aufziehen. Zum Teil aus ganz bescheidenen Verhältnissen. Und vieles war für mich auch neu. Also über Insourcing zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass sehr viele US-Firmen die ganze Logistik abgeben an, wie heißen die, UPC, an diesen Paket-Delivery-Service. Also die sagen, wir haben gar keine eigene Logistik mehr, das machen alles die und so. Ja, und wie soll ich sagen, das beschreibt über sehr viele Seiten sehr faszinierend. Und er ist natürlich ein bekennender Globalisierer, er findet das gut. Und er sagt schon, das gibt Gefahren und so und es werden nicht alle davon profitieren, aber er findet, die Welt wäre sehr viel schlechter, wenn sie wieder zurückgeht zum Protektionismus und also dass du das Handeln verbietest sozusagen. Und er sieht auch die Rolle vom Internet, dass das eben das sehr erleichtert. Es gibt ein sehr großes Kapitel über eBay und dann, wie toll das ist, dass da jetzt halt Leute sozusagen aus dem Hinterhof ein Business aufmachen können und allgemein sehr globalisierungseuphorisch eigentlich, kann man fast sagen. Also nicht blind euphorisch, aber er versucht halt die positiven Sachen rauszustreichen. Und gibt sehr, sehr viele Beispiele über Global Supply Chains, wie das funktioniert und Just-in-Time Production und Sachen, aber immer konkret halt. Er erzählt von irgendwelchen Studenten, die dort studiert haben, dann über die Wissenschaftsausbildung, dass in den USA zum Beispiel die ganzen Top-Forscher in Biologie alles Chinesen sind. Und die gehen jetzt aber nicht mehr in die USA, sondern die gehen schon zurück nach China und schampfen dort dann Elite-Unis auf den Boden und so. Also so Sachen, also so globale Trends. Und er redet dann halt immer wieder mit Wirtschaftsführern und Studenten und Arbeitern und fasst das halt in einem Buch zusammen. Ich muss sagen, dafür, dass ich jetzt jahrelang immer gewusst habe, ja, Globalisierung gibt's und ich gescheiter hergeredet habe, war mir sehr vieles in dem Buch doch in der Art neu und ich habe viel dazu gelernt. Und es war spannend geschrieben.
Ja, da war eine interessante Studie, die einen Teilbereich dieser Globalisierung betrachtet, nämlich Fleischkonsum in der EU und Globalisierung.
Ja.
Da gab es nämlich eine Untersuchung, es wird in der EU sehr viel Fleisch produziert.
Ja.
Woher kommt das Futter für die Tiere? Ja. Da ist man drauf gekommen, dass in den letzten, ich glaube die letzten 15 Jahre wurden da betrachtet ungefähr, dass sich der Futtermittelanbau in der EU eigentlich sehr, sehr, sehr zurückgegangen und stattdessen hat man darauf gesetzt, Futtermittel am Weltmarkt einzukaufen. Woher kommt der? Aus gerodeten Regenwäldern. Und dann hat diese Studie eben belegt, dass die Futtermittelproduktion für Tiere, die in der EU aufgezogen werden, wo dann steht Fleisch aus der EU, ganz toll, hat eine Regenwaldfläche gekostet, die so groß ist wie das Mittelmeer. Ja? Und wenn man jetzt die Globalisierung ansieht und die Vernichtung der Ressourcen auf der Welt, wird die Zeit natürlich immer knapper, die Erde am Leben zu erhalten. Ja? Also speziell Klimaerwärmung und so weiter. Und da gibt es durch diese Untersuchung den Trend, das wieder umzukehren und wieder mehr Futtermittel in der EU zu produzieren und weniger Überschuss zu produzieren. Das heißt, wie können wir die Ressourcen sinnvoller einsetzen? Diese Bewegung finde ich recht interessant und gut. Das sind eben die Nachteile der Globalisierung. Durch die Globalisierung haben wir natürlich ein ganz tolles Werkzeug in der Hand. Man kann sich natürlich mit diesem tollen Werkzeug auch schneller zerstören. Ja. Das ist so wie, ich habe einen Rechner, ich bin Rudi, ich darf alles. Ja. Ja, aber wir haben nur diese Erde. Also sollte man auch achten, diese Werkzeuge so einzusetzen, damit man sich nicht selbst vernichtet. Egal, ob es jetzt Fukushima Atomenergie ist, ja, oder die Globalisierung, wir vernichten unsere Ressourcen, bis es zu spät ist vielleicht. Weil keiner weiß ja, wann es zu spät ist. Ja. Experten, ja, da gibt es einen witzigen Satz. Was wird der letzte Satz der Menschheit sein? Experten sagen, das kann nicht sein.
Ach so. Ja?
Und dann war es vorbei. Das, damit meine ich nur, ja, wir sind lernende Wesen und müssen natürlich darauf aufpassen, die Ziele zu verfolgen, nämlich die urtümlichen Ziele, erhalte dich am Leben und deine Nachkommen. Und dazu bedarf es natürlich ein Umdenken. Profit, Maximierung erhält nicht das Leben auf der Erde, auch nicht das eigene. Und da sieht man jetzt verstärkte Trends auch globalisiert, dass eben Richtungen entstehen, neue Richtungen, um dem entgegenzuwirken.
Florian, deine Meinung?
Ja.
So viel zum Florian.
Diesen Motto, Mindset.
Mindset. Na gut, ich würde sagen, dann beenden wir es. Sie hören jetzt im Anschluss noch ein Interview mit Gerhard Fenkert, dem Autor von Der Quereinstieg. Das Buch gibt es in den besseren österreichischen Buchhandlungen zu kaufen. Wurde in einem der letzten Podcasts schon rezensiert. Und es gibt dazu einen kleinen YouTube-Video, der verlinkt ist in den Shownotes. Und danach hören Sie das Inhaltsverzeichnis von den Bitcoinern vom Bitcoin-Update. Ich wünsche viel Spaß beim Hören und bis nächste Woche, wenn endlich wieder der Gregor da ist. Okay, Aufnahme mit Gerhard Fenkert zum Roman Der Quereinstieg. Hallo Gerhard.
Hallo.
Gerhard, wie lange hast du jetzt an diesem Buch geschrieben?
Also Startdatum war vor 4,5 Jahren, aber ich habe es größtenteils in Cocktailbars und in der ÖBB geschrieben, wo ich gerade auf jemanden wartete oder zu jemandem hinreiste.
Also du hast nicht 8 Stunden am Tag daran geschrieben?
Nein, das war immer, wo halt gerade Zeit ist.
Das ist dein erstes Buch, das du veröffentlichst?
Es ist der erste Roman, den ich veröffentliche. Also bei ein paar Sachbüchern habe ich mitgeschrieben, aber der erste Roman. Und das ist natürlich was viel näher ans Herz gehende.
Okay, das ist ein Buch über österreichische Politik. Haben dir viele Leute gesagt, das wird sich nie verkaufen und das sollst du nicht machen?
Es ist oberflächlich betrachtet über österreichische Politik, aber eigentlich geht...
Also es ist oberflächlich über Politik?
Es ist oberflächlich, aber im Grunde genommen ist es eine Abenteuergeschichte. Es geht um einen Menschen, der sich einfach nicht von der Gesellschaft oder von irgendwem sagen lassen will, was sie kann oder nicht kann und beschließt eben zu beweisen, dass alles, was man sich in den Kopf setzt, auch möglich ist, wenn man genug, sagen wir, Biss und Standfähigkeit hat.
Und ich glaube, man darf spoilern, sie wieder, dann kriegt dann ein politisches Amt, ne?
Ja, aber es gibt ein Überraschungsende. Also okay. Sie hat eine Wette eben laufen und ob sie gewinnt oder verliert, das kann man hier nicht verraten.
Okay. Hast du ein reales Vorbild oder in einem anderen Land oder aus deinem Bekanntenkreis oder einen prominenten?
Ein Vorbild. Naja, ich würde sagen, ich bin schon sehr inspiriert durch diverse, vielleicht kitschige amerikanische Filme wie ein Rocky Balboa, solche okay. Leute, die etwas nicht können sollten. Aber wenn man jetzt sagt, die Kathi selber, die hat sehr viele Anlehnungen an meine gute Freundin Sabine. Es sind auch einige der Zitate, die Kathi im Buch äußert, nicht von mir, sondern Sachen, die ich von der Sabine aufgeschnappt habe und mir notiert habe.
Und die Sabine ist in die Politik gegangen?
Nein, okay. weit entfernt. Die ist auch eine sehr diskrete Person, deswegen okay. Nenne ich ihren Nachnamen hier nicht, aber sie ist auf jeden Fall eine große Inspiration für den Charakter der Kathi Lichtenfels.
Okay, also für Charakter, aber nicht für die Karriere sozusagen.
Für die Karriere, also ich meine, kann noch kommen, wer weiß.
Okay. Du hast ja relativ viel Werbung betrieben, einen eigenen Filmtrailer. War das deine eigene Idee oder hat dir da jemand geraten, dass man heutzutage ein Buch mit Filmtrailer promoten muss?
Nicht direkt, also geraten nicht, aber lass mir den vorbeifahren. Ich habe mir überlegt, eine bestimmte Zielgruppe, die ich erreichen will,
ja,
ist vor allem die jüngere, und damit meine ich jetzt hauptsächlich Studenten von mir, wo ich einerseits ein schwindendes politisches Interesse einfach feststellt, aber andererseits mir auch denkt, dass abseits von allen politischen Dingen so eine Motivationsstory ganz, ganz unterhaltsam sein kann. Aber die Generation erreichst du heute nicht mehr, indem du irgendwelche netten Lesungen machst, so wertvoll die sind. Da muss man schon etwas visuelleres, audiobezogeneres bieten. Und so habe ich mir gedacht, was könnte man machen? Und da kam mir diese Idee, diesen Trailer zu machen. Und ein paar Studenten meinten im Unterricht, ich sollte einen Flashmob machen. Ich habe gedacht, naja, weiß nicht, ob das jetzt allein. So stelle ich mir gedacht, wieso bauen
wir. Also den Studenten hast du erzählt, du schreibst gerade ein Buch.
Den Studenten habe ich sogar beinhart ans Herzen gelegt, sie sollen mir Tipps geben, wie ich dieses Buch auch verkaufen kann.
Ah, sehr gut, ja.
Und die haben gemeint, ein Flashmob wäre nicht schlecht. Und ich habe gedacht, naja, wieso kombinieren wir es nicht? Wir machen in diesem Clip einen Flashmob. Und so haben wir tatsächlich 500 Leute dazu gebracht, dass sie im Palais Gschwendtner Wahlpublikum spielen. So haben wir ein quasi Flashmob in dem Clip.
Ja, und die Leute hast du bezahlt?
Nein. Also das heißt, ich habe sie mit Bier vom Hofer bezahlt. Aber die sind alle guten Herzens gekommen, haben eine Riesenstimmung gemacht. Ich bin wirklich jedem Einzelnen zutiefst persönlich dankbar, dass sie das Ganze zu so einem Erfolg haben. Und ich hoffe, die freuen sich auch so über den Clip wie ich.
Und den Clip wirst du dann im Internet veröffentlichen?
Der Clip, ich habe ihn gerade, also die Endversion gerade gesehen, und nach diesem Interview werde ich den Abend damit verbringen, dass ich den online auf YouTube stelle, wer gerne mag. Es wird eine Fanpage geben, aber man findet mich am leichtesten auf Facebook, Gerhard Fenkert Fröschl, einfach als Friend dazugeben, und dann hat man auch alle Links dazu.
Beziehungsweise man kann nach der Quereinstieg suchen dann.
Ja, aber ich glaube, da findet man vielleicht 30, 40 echte Quereinsteiger, okay, in der Politik, bevor man das findet. Aber es gibt eine Variante. Ich habe einen Blog, kt4kanzlerin.net. Okay. Dort findet man auch alle Informationen.
Okay. Und jetzt weißt du natürlich noch nicht, wie sich das verkaufen wird, aber so wie ich dich einschätze, hast du schon Pläne für weitere Bücher, wenn sich das einmal...
Wenn sich's gut genug verkauft, ist meine Hoffnung dann, dass mir der Verlag einen Auftrag für ein zweites Buch gibt. Und ich hab 5 Geschichten der Karte im Kopf. Das zweite Buch würde dann Übersiedlung heißen. Und da geht's um die brennende Frage, ob die EU-Hauptstadt unbedingt in Brüssel sein muss oder ob es nicht viel besser für das österreichische Budget wäre, wenn die in Wien wäre. Und da hat die Karte eventuell auch das eine oder andere Wörtchen wieder mitzureden.
Okay, dann wünsche ich viel Erfolg.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Interview.
Gerne.
SEC verklagt Pirate at 40.
Troubles mit Mt. Gox.
Troubles mit BitInstant.
PayPal verbietet Bitcoin-Hardware.
O'Reilly-Buch über Bitcoin.
Gavin schlägt 2-Faktor-Authentifizierung für Wallets vor.
Interview mit Fidor Bank.
Währungsbalance im Wandel.
Die Inside Bitcoins Conference in New York.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.